ich finde immer, Management hat was damit zu tun, dass man Menschen gerne mag und mit Menschen und Teams und da gemeinsam was gestaltet. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig.
Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer
und Florian Hohmann.
Diese Folge wird präsentiert von PwC Schweiz.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Staffel von Meet the CFO. Wir blicken auf tolle Aufnahmen mit spannenden Menschen zurück, mit denen wir sehr interessante Gespräche geführt haben, über die Rolle unserer Gäste, darüber, wie sie ihre Herausforderungen sehen und wie sie auch unter den schwieriger werdenden Rahmenbedingungen an ihren Visionen festhalten wollen. Heute starten wir direkt mit einer besonderen Folge, unserem Gespräch mit Nathalie Wappler. Sie ist Direktorin des SRF. Wir reden dabei unter anderem über den Eurovision Song Contest, der natürlich inzwischen in der Vergangenheit liegt, was ein Hinweis darauf ist, dass wir das Gespräch bereits im Mai aufgezeichnet haben. Die Gedanken von Nathalie zum Thema digitaler Wandel, zu sinkenden TV-Einschaltquoten und dazu, wie SRF seine Ressourcen neu ausrichten will, um aktuelle und zukünftige Projekte erfolgreich umzusetzen, sind dafür aktueller denn je. Vor allen Dingen, wenn wir uns ja verdeutlichen, dass die Diskussionen um eine Herabsetzung der Fernseh- und Radiogebühren noch nicht abgeschlossen ist. Deswegen hört rein, wir wünschen euch viel Spaß mit der gesamten neuen Staffel und insbesondere mit der heutigen Folge.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meet the CFO und heute haben wir eine Branche zu Gast, die wir so noch gar nicht hatten. Wir haben nämlich Nathalie Wappler hier bei uns und sie ist Direktorin vom SRF seit mittlerweile 6 Jahren und hat Berufserfahrung eben genau in diesem Bereich, also eine wirkliche Bilderbuchkarriere beim Fernsehen, kann man sagen, in Deutschland und in der Schweiz hingelegt. Wenn man ihr LinkedIn-Profil durchgeht, sieht man das schon. Sie hat bei Dreisat in Deutschland gestartet, war Redakteurin im ZDF, unter anderem bei Maybrit Illner und Aspekte, war dann schon mal beim SRF in der Schweiz in verschiedenen Rollen, am Ende für den Kulturbereich verantwortlich, ist dann Programmdirektorin beim Mitteldeutschen Rundfunk in Deutschland geworden und eben seit nunmehr 2019 Direktorin beim SRF. Nathalie, schön, dass du da bist und wir dich hier interviewen dürfen.
Danke für die Einladung, bin gespannt.
Ganz besonders ist auch übrigens, wir nehmen zum ersten Mal nicht mit unseren Mikrofonen auf, sondern wir sind hier natürlich ganz professionell beim SRF im Tonstudio. Also wenn die Audioqualität heute besonders gut ist, dann liegt es am SRF, muss man sagen. Nathalie, wir sind ganz transparent vielleicht, wir haben jetzt 15.18 Uhr gerade. Wie war dein Tag bisher? Was hast du heute schon so gemacht?
Ui, wie war mein Tag heute? Also man nimmt sich ja immer was vor für so einen Tag und hat eine Agenda. Und meistens ist dann irgendwie, wenn man morgens, gerade wenn man Medien macht und auch gerade in diesen Zeiten, ist morgens manchmal in den Nachrichten irgendwas oder es kommt nochmal was rein, wo man sagt irgendwie, ui, da muss ich jetzt irgendwie schneller reagieren. Und ich habe heute Morgen mit Leuten telefoniert, wo ich gestern noch nicht wusste, dass ich heute mit ihnen telefonieren würde.
Das heißt, das hatte ich mich nämlich schon zu Hause gefragt, als Direktorin, wie sehr bist du inhaltlich dann noch eingebunden? Also sind das hauptsächlich Managementaufgaben, die du wahrnimmst oder bist du wirklich inhaltlich auch noch in vielen Dingen tief drin?
Nein, es ist vor allem Managementaufgaben. Ja. Also weil wir haben natürlich hervorragende Chefredaktionen, die sich dann natürlich eben um den Tag kümmern. Also es fängt ja morgens um 6 an, auch mit dem Radio. Also die Kolleginnen und Kollegen, die natürlich die Nachrichten schon bringen mit Hintergrundberichten und so weiter und so fort. Und das wird alles natürlich in den Inhaltsabteilungen gemacht. Und meine Aufgaben sind letztlich vor allem manageriale Aufgaben. Ich bin natürlich auch in der Geschäftsleitung der SRG. Also es geht ja dann auch noch für die ganze Schweiz, also mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Romandie und im Tessin. Und insofern geht es dann eben vor allem darum, auch im Medienbereich ist wahnsinnig viel los. Also die Entwicklung ist schnell. Auch öffentliche Medien sind unter Druck und mit all dem, was da so kommt und dann natürlich eben letztlich auch durchaus mit politischen Situationen zu tun hat und von daher ist es eher im managerialen Bereich.
Ja, bevor wir über die großen Themen beim SRF reden, wollen wir dich natürlich auch noch ein bisschen kennenlernen und fragen uns natürlich, wie kommt man dahin, dass man irgendwann mal Direktorin beim SRF ist? Kannst du dich noch an dein erstes Engagement im Medienbereich erinnern, was das war?
Ja, also ich habe ja es gibt immer zwei Möglichkeiten, ein CV zu erzählen. Also weil du das vorhin so gesagt hast, eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Also manchmal, wenn man das dann so sieht, denkt man, boah, das hat einen Plan. Also da geht man irgendwie rein und kommt dann so quasi so wieder raus. Und das war überhaupt nicht so. Also die andere Geschichte ist, es gibt wahnsinnig viele Zufälle. Man ist manchmal zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort. Und ich habe Geschichte studiert, Politik und Literaturwissenschaft und habe im Museum gearbeitet und dachte irgendwie, ja, so richtig, das ist es irgendwie nicht. Und ein Kollege von mir, ein Studienfreund von mir, der hatte schon beim ZDF gearbeitet, der war schon richtig was. Und der hatte dann gesagt, pass auf, da bei Dreisat, da haben die gerade ein Kulturmagazin aufgemacht, die Kulturzeit, ein tägliches Kulturmagazin. Das ist eigentlich die größte Schülerzeitung der Welt. Da geht sonst so ein richtig gestandener Journalist jetzt noch nicht hin. Aber vielleicht wäre das was für dich. Und so war ich dann eine der ersten Praktikantinnen bei der Kulturzeit. Und ja, und so bin ich quasi in die Medien reingekommen.
Ja, das erste Jobprofil, was du bei den Medien dann übernommen hast, ist ja das einer Redakteurin. Vielleicht können wir nämlich auch jetzt direkt mal klären in diesem Podcast, was eigentlich diese Jobprofile so ausmacht. Also wenn man in einer Redaktion einer Sendung sitzt, dann ist man ja vor allen Dingen inhaltlich unterwegs. Also überlegt man sich dann, angenommen es ist eine wöchentliche Sendung, Woche für Woche, was sollen die nächsten Themen sein? Was sind die richtigen Gäste vielleicht für diese Themen? Oder um was dreht es sich da?
Ja, so ein bisschen, wie ihr das auch gemacht habt. Also ihr überlegt euch, wen haben wir alles schon gefragt, wen könnte man sonst noch fragen, was ist gerade los, welche Themen interessieren und die organisiert man dann. Also wenn du eine tägliche Sendung hast, dann wir hatten quasi wie zwei Planungsteams, die jeweils eine Woche geplant haben. Und dann gibt es Sachen, die du festlegst, wo du sagst, das werden wir auf jeden Fall machen, weil du lädst ja Gäste ein und sagst, dann haben sie dann und dann Zeit. Und anderes ist dann auch wieder für eine gewisse Aktualität offen, wo man sagt, boah, das ist gerade jetzt irgendwie passiert, wir reagieren schnell mit einem aktuellen Stück, was man dann im Tag macht und wenn man Abendsendung hat, dann eben auf Sendung ist.
Welches Gewicht hat eigentlich da immer das Gesicht der Sendung? Also die Person, die dann als Moderatorin, als Moderator vor die Kamera tritt?
Also das ist immer ein Teil des Teams. Und das Schöne am Fernsehmachen ist, dass es übrigens auch Radio und dann natürlich jetzt auch mit dem ganzen Online-Bereich, Medien machen ist eine unglaubliche Teamarbeit. Und Teamarbeit ist nicht nur, weil jetzt wie auch hier ein Kollege den Ton reguliert, oder? Also der sich das natürlich irgendwie auch anhört oder mithört, sondern auch im Fernsehen die ganzen redaktionellen Inhalte, die werden zusammengetragen, die Informationen gehen zum Moderator, zur Moderatorin, die wählt nochmal aus und sagt, ich mach's aber so und so. Und dann passt am Ende, passt dann alles zusammen. Es ist wirklich ein großes Teamwork. Und natürlich aber auch die Qualitätssicherung, oder ganz wichtig. Also bei uns gehen die Sachen, also mit dem Vier-Augen-Prinzip, also bei uns geht nichts über den Sender, was nicht redaktionell abgenommen ist. Auch wichtig.
Und dann gibt es ja diese Situationen, wo dann eine Fernsehsendung quasi die gesamte Produktion auslagert. Also ich nehme es nur mal als Beispiel, weil ich es da weiß. Anne Will hat dann eine eigene Produktionsgesellschaft gegründet, die dann also außerhalb des Medienhauses agiert hat, also frei, also ein privatwirtschaftliches Unternehmen dann auch dargestellt hat, wo er dann letztendlich die Fernsehanstalt eine gewisse Summe pro Sendung überweist und dann muss das intern in der Produktionsgesellschaft aufgeteilt werden, dass hinterher ein gutes Produkt dabei rauskommt. Ist das etwas, wo man sagt, dadurch gewinnt eine Sendung an Flexibilität? Sie ist ja dann auch ein Stück weiter weg.
Ich glaube, was wichtig ist, dass man wie beides macht. Also es gibt quasi die Inhouse-Produktion, wo man sagt irgendwie, es gibt natürlich auch Kameraleute und Produktionspersonal Inhouse. Und dann gibt es eben sogenannte Aufträge an Externe, also an Produktionsfirmen, wo man ganze Pakete dann einkauft. Anne Will ist so eins. Maybrit Illner war das übrigens auch so, dass dann quasi dann auch mit freien Kameraleuten und Licht und mit allem eben, was dann auch zu so einer Sendung dazugehört, dann eben eingekauft wird. Und das ist dann ein Prozentsatz oder ein Budget X und das wird dann quasi ausgelagert. Aber die redaktionelle Hoheit ist noch wichtig. Die wiederum ist in-house. Also das war auch bei Maybrit Illner so, also die Redaktion war beim ZDF in Berlin.
Ah, okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das heißt, du warst beim ZDF und hast dann die Sendung Maybrit Illner aus der Redaktion heraus betreut.
Genau, ich war dort Redakteurin und habe Dossiers geschrieben, Fragekataloge erarbeitet, zusammen eben in einem Team und produziert wurde die Sendung extern.
Ist das was, was dir heute, wo du dich jetzt bis an die Spitze vom SRF hochgearbeitet hast, ein bisschen fehlt? Weil das hört sich ja nach einem sehr kreativen Job an. Vielleicht mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich, du arbeitest Fragen, du überlegst dir Konzepte, welche Menschen oder Themen könnten spannend sein. Hast du das noch oder fehlt dir das jetzt, wo du eher in einer Managementrolle bist?
Nee, es fehlt mir überhaupt nicht, weil, und das finde ich ist immer, die Frage kriege ich oft, und was total wichtig ist, ist, dass ich finde, Management ist eine total kreative Aufgabe. Mhm. Weil du hast mit Situationen zu tun und mit Problemstellungen, die du, manche kennst du, manche kennst du noch nicht, und du musst Lösungen erarbeiten, zum Teil auch unter Bedingungen, wo du auch nicht alle kennst. Manche Sachen muss man annehmen, manchmal muss man mit Hypothesen arbeiten. Und da Lösungen auszuarbeiten, finde ich, ist sehr kreativ. Mhm. Also ich vermisse eigentlich das Programm machen nicht. Und es hat immer so was, die einen sind kreativ, die anderen nicht. Das finde ich, das stimmt nicht.
Ja, ich habe so ein bisschen in der Vorbereitung auch mitgekriegt, jetzt geht es ja vor allen Dingen auch darum, Formate zukunftssicher zu machen oder zukunftsfähig auszurichten. Ich hatte einen Beitrag von Echo der Zeit gehört, wo du interviewt wurdest zum 75-Jahre-Jubiläum, wie es denn wohl beim 100-jährigen Jubiläum aussehen könnte und wie die digitalen Medien stärker bespielt werden oder neu bespielt werden. Das sind ja dann, habe ich so verstanden, die Formatdiskussionen, wo man dann durchaus auch von Seiten des Managements dann mitspricht und das nicht alleine der Redaktion überlässt, wie sich ein Format weiterentwickeln möchte, oder?
Ja, klar. Also du siehst ja eine Bewegung, eine Entwicklung, und du musst ja dann auch die Gelder, die du hast, die Mittel, die Ressourcen, die musst du ja dann auch dahin tun, wo du sagst, dort sind die Zukunftsfelder. Und dann gibt es auch Sachen, wo du sagst, wir geben die in Auftrag, wir gucken also in den Redaktionen auch, was ist möglich, wie verändert sich was. Also wir gucken natürlich auch, was machen andere. Und indem sie, also wir sehen, dass die lineare Nutzung abnimmt. Und sowohl im Radio als auch im Fernsehen, und es entstehen wie neue Nutzungsformen. Das, was wir hier gerade machen, ist ein Podcast, das sind Hintergrundformate, die dann gezielt genutzt werden. Aber wenn man Radio hört, geht man ins Auto oder man ist irgendwie in der Küche und hört Radio, sind andere Hörsituationen. Und hier differenziert sich eigentlich Mediennutzung auch immer weiter aus, je nach Bedürfnissituation. Und darauf muss ein Medienunternehmen natürlich reagieren. Und wir sehen natürlich, dass die digitale Nutzung enorm zunimmt, was aber nicht heißt, dass es eben, man muss kurze und lange Sachen haben. Wir wissen heute viel gezielter, für welches Publikum macht man was. Und da hat sich natürlich wahnsinnig viel auch getan in dem, was wir über unser Publikum wissen. Also früher war das nicht so. Es gab einen Sender und es gab einen Empfänger, und so genau wusste man gar nicht, wer da alles empfängt. Wir wissen da heute sehr, sehr viel mehr drüber.
Und dieses Wissen, wie kann man das eigentlich nutzen? Weil, ich meine, wir sind ja in einer Zeit, wo überall die Budgets eher knapper statt großzügiger werden und man sich deswegen stärker fokussieren muss. Und wenn man sich fokussieren will, ist man natürlich auch immer ein bisschen den verschiedenen Strömungen ausgesetzt, die eine Fokussierung an unterschiedlicher Stelle sehen und einen dann dorthin ziehen wollen, wo sie selber ihr Interesse oder ihre Positionierung haben. Was sind da eigentlich dann die Kriterien, wo man sagt, wir wollen die Dinge machen, die von den meisten Menschen gehört oder gesehen werden? Ist das das Kriterium? Oder ist das Kriterium, wir wollen als Medienhaus vor allen Dingen für Objektivität bei Informationen sorgen und für Hintergrundwissen und wollen deswegen solche Formate, die dann aber vielleicht nicht mehr der größte Publikumsrenner sind, weiter ausbauen? Und wie positioniert man sich da?
Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Es geht darum, dort zu sein, wo man natürlich eine möglichst großes Publikum erreicht. Aber allein die Reichweite, also quasi Klicks und so, das reicht nicht, gerade nicht für ein öffentlich finanziertes Medienunternehmen, oder? Also wir werden solidarisch finanziert, heißt, wir müssen auch für die Menschen in der Deutschschweiz, auch laut Konzession, also wir haben ja einen Auftrag, den erfüllen. Und da ist dann eben Sport, Kultur, Unterhaltung, Information mit drin. Der Qualitätsanspruch, natürlich sachliche Informationen, also Sachgerechtigkeit, Unabhängigkeit, sind immer gegeben, selbst wenn wir unser Publikum sehr gut kennen. Das gehört quasi zur DNA von öffentlich finanzierten Medien. Und auf der anderen Seite ist es natürlich klar auch, dass man besser versteht, wo sind manche Inhalte dann auch vielleicht an einer besseren Stelle, als ich sie vorher hatte. Und das ist dann eben die, deshalb arbeiten wir zum Beispiel nicht alleine nur mit Reichweite. Wir haben sogenannte, was wir nennen es Wirkungspunkte entwickelt, wo wir nicht nur quantitativ schauen, wo sind die Leute, sondern auch durch qualitative Befragung, die wir regelmäßig durchführen, zu unterschiedlichsten Themen, auch mit unterschiedlichen Zielgruppen, um besser zu verstehen, wie können wir Bindung herstellen. Weil Reichweite reicht nicht, du brauchst eine Bindung. Das heißt, wir messen, wie sehr gehen die Menschen mit uns in Kontakt, also in eine Bindung hinein. Also gibt es einen Response auch. Wir fragen nach, würden sie uns vermissen oder würden sie dieses Angebot vermissen? Und arbeiten dann ständig eben auch mit solchen qualitativen Befragungen daran, besser zu verstehen, was, gerade weil im digitalen Raum ist das Engagement wichtig. Weil einfach, wenn es nur in deiner Timeline aufploppt, geschenkt. Wir wollen ja, dass es die Menschen wahrnehmen, dass sie wahrnehmen, das ist ein Inhalt von SRF. Wir wollen, dass sie auch merken, das sind Informationen, die von SRF kommen. Oder auch ein Unterhaltungsinhalt oder auch, kann auch irgendwie Sport sein natürlich. Und dass das sichtbar wird.
Und wie schafft man da den Spagat? Weil gerade im digitalen Raum ist ja so, dass die meistgeklickten Themen oft die sind, die negativ, provokativ sind, vielleicht ein bisschen überzeichnend oder populistisch. Und das ist ja was, was man als SRF eben genau nicht will. Wie kriegt man dann den Spagat hin, für Interaktion zu sorgen und eigentlich das Social-Media-Spiel irgendwie mitzuspielen, aber dann eben nur bis zu einem gewissen Punkt?
Ich glaube, das ist eben das, was du richtig sagst, oder bis zu einem gewissen Punkt. Also was ist der gewisse Punkt? Das heißt, wir sind dort, wo wir mit unseren eigenen Plattformen nicht alle erreichen, sagen wir, wir gehen dann auch auf Drittplattformen. So. Und dann heißt es aber auch immer, ist für uns wichtig, dass die Leute auf unseren eigenen Plattformen sind. Das heißt, wir versuchen immer auch etwas zu setzen, was sie wieder auch zu uns zurückführt. Und da sehen wir dann eben schon ganz gut, gerade auch im Digitalen, dass es eben nicht nur so ist, dass man sagt, ah, ich gehe mal irgendwie schnell da nur vorbei, sondern eben, dass die Menschen mit uns interagieren. Und wir lernen da jeden Tag dazu und wissen heute, dass unsere News-App ist quasi unser primärer News-Kanal. Und dass wir auch dort die Dinge auch zuerst ausspielen. Und da lernen wir ganz viel, dass es nicht darum geht, populistischer zu sein oder nochmal einen skandalisierenderen Titel zu setzen, sondern mittlerweile wissen die Leute auch, wenn sie zu uns kommen, was sie auch dafür kriegen. Und je besser man das macht umso mehr Reichweite man da hat, also kann man auch, ich würde mal sagen, sehr erfolgreich sein.
Mhm. Das heißt auch so, weil wir über die Zukunft schon gesprochen haben, große Zukunftsthemen für euch sind dann gerade eure Mediathek, euer Online-Auftritt, Podcasts wahrscheinlich auch. Oder was kommt da noch dazu, wenn es um die nächsten 25 Jahre geht?
Die nächsten 25 Jahre, also wenn du es weißt, sag's mir, die nächsten 25 Jahre aussehen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man immer in Bewegung bleibt. Und wir machen auch viele Formate, manche stellen wir auch wieder ein, wo wir sagen, es macht irgendwie keinen Sinn. Und ich glaube, es geht darum, wirklich diesen Digital Shift so zu verstehen, dass man eben auch sehr lange Formate, wenn man sie gerne mag, eben genauso digital anbietet. Wir sind jetzt dabei, eine große Mediathek, also auch eben regionenübergreifend gerade zu bauen, wo alle Inhalte von Play SRF, dann auch die von Play RTS und RSI und auch von RTR, dass die dort auffindbar sind. Wir bauen das gerade, dass es dann natürlich auch eine vielsprachige Streaming-Plattform ist. Mhm. Und da, glaube ich, ist sie dann auch einzigartig in ihrer sehr schweizerischen, glaube ich, Gewachsenheit auch. Und ich freue mich da riesig drauf und da sind wir jetzt gerade natürlich auch dabei, was genau muss wann in welchen Verhältnissen dort auch dann aufscheinen.
Gibt es dann da auch einen Fokus auf Formate, die explizit dann für die Mediathek gemacht werden? Weil in Deutschland ist es ja gerade so, dass die ARD extrem ihre Mediathek pusht mit verschiedenen Formaten. Ist das auch eine Strategie beim SRF?
Ja, also weil es geht, also wir nennen das Streamable Content, weil wir wissen natürlich, wenn man dann auf der Plattform ist und gelernt aus anderen Plattformen, ist es ja dann gelernt, dass man sagt, okay, zum Beispiel das nächste spielt dann, fängt dann gleich an zu laufen. Wir haben die Präferenz gesehen, sowas Ähnliches läuft. Und dass wir mit solchem Streamable Content, also das heißt auch die Mediatheken sehen anders aus. Also es gibt wie sowas aussehen muss. Mhm. Das ist man gewöhnt. Und das daran arbeiten wir auch. Heißt natürlich dann zum Beispiel, mit welchen Bildern ist man vorne auf dieser sogenannten Stage drauf, ja, und so weiter. Also da gibt es ganz viele neue, finde ich, auch Learnings, die man sonst aus so einer klassischen Mediathek, haben Sie die Sendung verpasst, hören Sie hier doch nochmal nach, natürlich eigentlich auch da schon überholt ist. Also man geht andere Wege. Und natürlich hat das dann auch was mit Personalisierung dann auch zu tun. Und ganz, ganz wichtig, Serendipity. Ja, wir sind eben nicht einfach nur eine Streaming-Plattform, die dann einfach, ich habe gesehen, du hast das und das gehört, gesehen, du kriegst noch viel mehr davon, sondern irgendwann muss man auch entscheiden und sagen, hey, es braucht Informationen, es braucht unabhängige Informationen. So, wie wir damit umgehen, das werden wir noch sehen.
Wir haben ja eingangs schon drüber gesprochen, dass du so ein bisschen gependelt bist zwischen Deutschland und der Schweiz und eigentlich beide öffentlich-rechtliche Größen kennengelernt hast in deiner Karriere. Gibt es eigentlich große Unterschiede jetzt neben dem Offensichtlichen, dass man in der Schweiz mehrere Sprachen bedienen muss und dass es einfach ein kleineres Land ist? Gibt es sonst große Unterschiede bei den Öffentlich-Rechtlichen, kulturell oder vom Fokus her?
Ja, in der Verfasstheit. Mhm. Also die Öffentlich-Rechtlichen, also ARD, ZDF, Deutschlandradio, die haben Verfassungsrang. Also das ist in der Schweiz nicht so. Die SRG ist ein Verein und wird privatrechtlich geführt. Und das ist zum Beispiel ein riesiger Unterschied. Das heißt, wir haben hier in der Schweiz auch im Gestalt oder in den Gestaltungsmöglichkeiten viel mehr Spielraum. Es gibt ja dann eben auch in Deutschland also die ganze Geschichte zwischen den Festangestellten und den Freien und so. Das gibt es so in der Schweiz nicht. Das heißt, wir haben auch dort, also natürlich, wir haben einen Gesamtarbeitsvertrag, aber trotzdem ist die Durchlässigkeit ist viel, viel größer in der Schweiz. Und auch ich würde mal sagen, auch die Beweglichkeit, wir können uns schneller bewegen.
Du hattest eben schon die verschiedenen Formate angesprochen und dass mehr in den digitalen Bereich hineingeht und eben gestreamt werden soll, weil eben auch immer mehr Inhalte zeitversetzt erst dann gehört oder gesehen werden, wenn sie der einzelnen Person passen in den Tagesablauf oder wenn man einfach auch Lust darauf hat. Das sind ja dann aber häufig Formate, wo beispielsweise eine Werbefinanzierung eher schwieriger wird, verglichen eben mit Werbespots, die man zu gewissen Zeiten im Fernsehen einspielen kann und die natürlich zur Finanzierung beitragen. Das heißt, wenn also die Inhalte mehr in einen Bereich kommen, wo sie gar nicht mehr so richtig oder zumindest nicht so offensichtlich privatwirtschaftlich finanziert werden können und du aber am Anfang von der paritätischen Finanzierung gesprochen hast, ist das nicht schon ein Weg, wo man jetzt schon sieht, oh, da müssen wir uns auch neue Einnahmequellen beispielsweise überlegen, um nicht immer schrumpfen zu müssen, was die Budgets anbelangt?
Ja, also im Moment sind wir natürlich eben, also im Fernsehen werbefinanziert. Mhm. Also ein Teil davon ist werbefinanziert, oder? Ein Teil ist gebührenfinanziert, ein kleiner Teil ist werbefinanziert. Anders als in Deutschland übrigens darf die SRG im Radio keine Werbung machen. Also das Radio ist nicht werbetragend. Das ist in Deutschland anders. Also auch meine Kolleginnen und Kollegen sind auch die öffentlich-rechtlichen Programme sind werbetragend. Nicht ganz alle, aber und wir sind auch, uns ist es nicht erlaubt, Online-Werbung zu machen. Also das heißt, wir sind dort schon, das wissen wir und trotzdem geht die Entwicklung dahin. Ich glaube, wir sehen natürlich, dass die kommerziellen Erträge im Linearen zurückgehen. Ja, damit müssen wir umgehen. Aber uns ist es im Moment nicht erlaubt, dort das in irgendeiner Weise kommerzialisieren zu können. Und trotzdem muss man ja die Bewegung mitgehen. Aber zum Beispiel, ich habe großes Verständnis für alle privaten Medienhäuser und auch Anbieter, die das kommerzialisieren müssen. Gerade zum Beispiel im Podcast-Bereich, oder? Also bis du da mal einen Sponsor findest, der wirklich lange dabei bleibt und sagt, das Format, das sponsere ich, das ist sehr schwer. Und ich finde, was man daran sieht, ist, wenn man gute Medien haben will, ist eine nachhaltige Finanzierung und auch eine stabile Finanzierung für die Inhalte, die ich haben möchte, total wichtig. Und man sollte sie nicht rein nur dem privaten Markt überlassen.
Da sind wir jetzt ja so ein bisschen mitten im politischen Sturm. Es gibt die Halbierungsinitiative. Es gibt Gegenvorschläge, auch glaube ich seitens des Bundesrats, wo man die BILAG-Gebühren entsprechend positionieren könnte. Also auf jeden Fall alle, egal welche Höhe man nimmt, alle Diskussionen zielen darauf ab, dass es weniger wird, als es heute noch ist. Wie will man diesen Spagat so gestalten können, dass er einen eben nicht auseinanderreißt? Weil mir scheint es, auch wenn ich dir zuhöre, absolut nachvollziehbar, dass man natürlich eine Entwicklung hin Richtung digitalisierte Formate, gestreamte Formate gehen muss, auch wenn man weiß, das wird von der Finanzierung her eher anspruchsvoller als einfacher. Und dann hat man aber von der anderen Seite eben auch diese Ansinnen, man muss sparen, man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren und damit auch letztendlich weniger Mittel benötigen. Wie soll das funktionieren? Braucht es also ganz neue Konzepte, dass man sagt, wir müssen aus dem Hamsterrad, in dem wir uns jetzt jahrzehntelang bewegt haben, ganz ausbrechen, oder bleibt man sozusagen in diesen Finanzierungssystemen drin und ist sich einfach bewusst, dass der Anspannungsgrad immer höher wird?
Ich glaube, also da, es gibt ja auch Länder, die das anders machen, die es über die Mehrwertsteuer erziehen. Ich glaube, das Bewusstsein ist schon da, dass man weiß, dass man gute und qualitativ gute Medien nicht einfach eben nur dem privaten Markt überlassen kann. Also wir wissen aus Studien aus dem Ausland, wir wissen aus Studien auch hier in der Schweiz, dass zum Beispiel öffentlich finanzierte Medien die privaten nicht konkurrenzieren, übrigens auch nicht im Online. Sondern die Menschen, die sagen, ich weiß, dass ich dafür bezahle und ich bin auch bereit, noch ein anderes Abonnement abzuschließen, weil ich weiß, was gute Medien wert sind. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Wert. Ich glaube, auf der anderen Seite steht, wenn du so willst, eine neue Nutzungsform. Ich habe ein Spotify-Abo und ich habe ein Netflix-Abo und da noch eins und ich mach's mal habe ich es, mal habe ich es wieder nicht, irgendwie und so. Ist natürlich die Frage der Nachhaltigkeit nicht gegeben. Also wenn wir zum Beispiel jetzt eine Sternstunde Philosophie, ja, da kann ich nicht mal sagen, aha, mache ich mal oder mache ich es mal wieder nicht. Oder ich habe eine Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten, da kann ich jetzt nicht sagen, aha, nur wenn es gerade finanziert ist, habe ich sie und was mache ich sonst damit. Das ist ein Korrespondentennetz. Das ist nichts, was man mal macht und nicht macht. Und ich finde, da sind wie so Strukturen, glaube ich, die auch einen öffentlichen Diskurs mittragen. Mittragen. Und ich glaube, diesen Wert auch nochmal deutlich zu machen, das wird die Aufgabe sein.
Ich glaube eben, dieser öffentliche Diskurs, der wird ja auch immer schwerer. Man bekommt wenn wir jetzt in Lager denken, von rechts häufiger mal als öffentlich-rechtliche Anstalt vorgeworfen, zu links zu sein, dass die Auswahl der Gesprächspartner sozusagen nicht objektiv genug aus Sicht derer, die das sagen, abläuft und die dann auch das Medium an sich in Frage stellen und eben sagen, wollen wir das überhaupt? Das ist ja nicht nur in der Schweiz, das ist ja überall, dass man diese Diskussionen in den letzten Jahren vermehrt hat und sich damit eben auseinandersetzen muss. Also dieser Diskurs, das ist auch das, was mich sehr stark beschäftigt, weil ich glaube, wir leben alle immer stärker in Bubbles und diese Bubbles begegnen sich immer weniger. Und das müsste ja gerade von einem öffentlich-rechtlichen Sender so ein bisschen die Aufgabe sein, zu sagen, wir müssen diese Bubbles wieder mit Brücken verbinden, um dieses Gespräch, diese Diskussion, was ist sinnvoll, wie sollte man sich aufstellen, überhaupt gemeinsam führen zu können.
Ja, das beschäftigt mich persönlich auch sehr, weil ich glaube, wir gehören zusammen, wenn wir zusammen gehört und gesehen haben. Oder? Ich glaube, dort entsteht das dann. Wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber man ist schon allein im Wort drin. Also wir gehören zusammen, wenn wir zusammen eben gehört haben. Und ich glaube, da in dieser Gemeinsamkeit, selbst wenn es mir jetzt gerade super gut gefällt oder nicht so gut gefällt, dieses Commitment zu einer Öffentlichkeit oder zu einer Gesellschaft, glaube ich, ist das, was weniger wird. Und die Frage wird dann sein, was heißt das denn für eine, ja, wie wir Gesellschaft oder was das dann noch ist, organisieren. Und ich glaube, da haben Medien eine total wichtige Aufgabe drin. Die Frage, wo man steht, links oder rechts, und das wissen wir auch aus vielen Studien, hängt immer davon ab, wo stehe ich selbst. Und dann sind wir auch wieder dabei, wie selbstkritisch bin ich mit mir selber, sage ich das jetzt nur, dass die jetzt irgendwie links oder das ist zu Recht, dieser Beitrag. aus meiner eigenen Position heraus und wie sehr kann ich meine eigene Position auch reflektieren und hinterfragen, wo stehe ich eigentlich, nehme ich es vielleicht deshalb so oder so wahr. Also wir haben natürlich und wir schauen da sehr genau drauf, man kann ja auch bei uns sagen, wenn ich damit nicht einverstanden bin, kann ich an eine Ombudsstelle geraten, wenn es mir da dann die Einschätzung nicht passt, kann ich noch an die unabhängige Beschwerdeinstanz gehen. Also wir haben ja verschiedene und zwar externe Stellen, wo ich mich dann nochmal beschweren kann, falls wir das nicht eingehalten hätten oder nicht eingehalten haben. Und natürlich macht man auch immer Fehler. Also das ist, glaube ich, es gibt, wo so viele Menschen arbeiten, ist es nie so, dass man keine Fehler macht. Aber wir achten da sehr drauf und in unseren eigenen auch, wir schauen uns das auch immer wieder an und es wird uns auch von unabhängigen Stellen auch immer wieder bestätigt, also vom FÖG, hier vom Institut für Öffentlichkeit, dass wir ausgewogen sind und dass wir unabhängig und sachgerecht berichten. Also da nehmen wir ja auch immer erste Ränge ein. Ist wichtig, übrigens ist es nicht so selbstverständlich, dass das dann immer so bleibt, sondern wir arbeiten wirklich auch hart daran, dass das so ist.
Ist das eigentlich schwierig? Das habe ich mich nämlich schon oft gefragt für Journalistinnen, Journalisten, Moderatorinnen, Moderatoren. Das sind ja alles Menschen, die mit offenen Augen durchs Leben gehen, eine eigene Meinung haben, eine politische Meinung. Dann wirklich, man muss ja dann neutral bleiben. Sind das alles solche Profis, dass die das wirklich leicht können? Oder ist das schwierig? Muss man sich da auch manchmal zusammenreißen, dass die eigene Meinung nicht durchkommt?
Also das gehört zum journalistischen Handwerk mit dazu. Sonst müsste ich ja sagen, jemand, der vielleicht eher, ich sage jetzt mal in der Mitte oder rechts der Mitte vielleicht privat ist, darf nie jemanden von den Linken interviewen. Ja, also man kennt das Argument von der anderen Seite, es gilt ja andersrum genauso.
Ja.
Oder? Und das heißt, deshalb haben wir auch die publizistischen Leitlinien, wo das klar geregelt ist. Deshalb auch dieses Vier-Augen-Prinzip. Es geht nichts über den Sender, wo ich sage, ich wollte schon immer mal sagen das und blase es einfach raus, sondern das wird gegengecheckt anhand auch also dieser publizistischen Leitlinien. Und ich finde, das gehört zum Handwerk mit dazu, des Journalisten, der Journalistin, eben genau das nicht zu tun. Mhm. Und ich bin auch mal in den Journalismus gegangen, weil mir die Position zwischen allen Stühlen gefallen hat. Und darum geht es auch. Es gibt immer jemanden, den es stört, aber ich finde, dass diese Position, und das ist ja auch die Aufgabe, hinzugucken und auch Institutionen auf die Finger zu gucken, Regierungen auf die Finger zu gucken, aber genauso gut auch Wohlfahrtsorganisationen auf die Finger zu gucken, eben zwischen den Stühlen zu sein und diese Position auch einzunehmen.
Also das heißt, also wenn dir genau das Spaß macht, dann war das perfekt für dich, dass du immer bei den Öffentlich-Rechtlichen gelandet bist, ja. Weil da ist es ja genauso bei in anderen Medien ja nicht, ne? Also es gibt ja genug private Medien, die sich, also man weiß, Springer ist eher rechts, eine Taz ist relativ weit links in Deutschland, in der Schweiz ist es genauso mit verschiedenen Magazinen. Also deswegen war für dich das Öffentlich-Rechtliche auch immer der beste Ort, weil du genau diese Neutralität magst?
Ja, also ich habe ja angefangen im Kulturjournalismus und dann wollte ich in den Politjournalismus gehen. Und mir war das wichtig, weil mir die Werte wichtig waren, für die Öffentlich-Rechtlichen stehen. Und mir haben auch die Diskussionen gefallen. Also in all den Positionen, in denen ich war, hat es mir gefallen, also dass man wirklich auch diskutiert hat und eben es nicht einfach so war, ja, mach halt einfach. Mhm. Und man steht für was. Und ich glaube eben diesen Begriff, den ich vorhin so ein paar Mal benutzt habe, auch der Öffentlichkeit, wie man Öffentlichkeit herstellt und wie sich Menschen in dieser Öffentlichkeit auch miteinander über ihre unterschiedlichen Meinungen auch austauschen, das finde ich fundamental wichtig.
Werbung. Finanzabteilungen stehen heute mehr denn je im Spannungsfeld zwischen Effizienz, Regulierung und der Erwartung, als strategischer Partner Mehrwert zu schaffen. Ob es um die Digitalisierung von Prozessen, die Nutzung von Daten für bessere Entscheidungen oder die Frage geht, wie Nachhaltigkeit in der Finanzfunktion integriert werden kann. Die Rolle des CFO verändert sich rasant. PwC begleitet Unternehmen in der Schweiz in diesem Wandel, bringt Forschung und Praxis zusammen und schafft so Einblicke, wie die Finanzfunktion von morgen aussehen kann.
Werbung Ende.
Es gibt ja jetzt, Dirk hat ja gerade schon von Bubbles gesprochen, in denen wir leben. Das ist halt nun mal so und es gibt ja immer mehr Menschen, die einfach Medien extrem misstrauen, weil sie Social Media funktioniert ja nun mal so, dass wir das reingespielt kriegen, was wir viel anklicken. Das ist ja eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich habe auch immer auf Instagram immer wieder die Videos zu den gleichen Themen, die ich gerne anklicke. Und dann denke ich, so ist das Leben vielleicht, wenn ich nicht reflektiert damit umgehe. Wie kann man, ist vielleicht gar nicht eine Frage an dich, was du als SRF machen kannst, sondern was glaubst du als Person, brauchen wir Medienkonsum als Schulfach, was schon mal vorgeschlagen wurde? Wie kriegen wir es hin, dass Menschen wieder kritisch mit allem, was auf Social Media so aufpoppt, was jetzt auch wieder unzensiert ins Netz geschrieben werden darf, wie kriegt man das hin, dass Menschen noch objektive Nachrichten von Meinung unterscheiden können?
Also ich glaube, Medienkompetenz ist total wichtig, eben damit man auch weiß, wie Medien funktionieren. Und wie leicht es manchmal auch ist, einfach irgendwas eben rauszublasen und zu sagen, das ist so. Hm. Und früher war es ja so, dass die Medienkonzerne quasi eine Filterfunktion hatten auch. Eben, das war dann halt die einen eher so, die anderen eher so. Und heute ist es ja so, also als ich noch angefangen habe, war das noch so, man hat Agenturen gehabt und im ZDF, wir in der Kultur haben immer den hintersten Durchschlag des Teletextes bekommen. Man konnte es gerade noch so lesen, der war gelb hinten und hat dann daraus dann wieder die Nachrichten für die Kultur, haben wir dann da rausgezogen. Das sind ja alles Filterfunktionen. Mit Twitter und mit anderen Plattformen ist diese Filterfunktion ja komplett weg, mhm. weil jeder alles lesen, kommentieren, finden kann. Und ich finde das grundsätzlich auch gut, weil es so eine Demokratisierung des Wissens ja auch hat. Das hat ja auch gute Seiten. Es ist ja nicht einfach nur alles schlimm, was kommt. Aber die Frage, wie man damit umgeht, ich finde, die ist noch nicht ausreichend gelernt quasi. Und ich finde, auch da sind auch wir als Medienunternehmen total gefragt, wie macht man das? Hm. Medienkompetenz ist total wichtig, um auch zu verstehen, wie Welt funktioniert. Also ich meine, Niklas Luhmann, ihr kennt das bestimmt auch von der HSG oder alles, was wir über die Welt wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Hm. Wenn der Satz stimmt, dann, und es gibt plötzlich viele Massenmedien oder es gibt Medien vieler Massen, egal wie man es jetzt irgendwie dreht oder wendet, heißt dann, es gibt ganz viele Welten. Und ich glaube, das ist tatsächlich so etwas, was damit einherkommt und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Ja, und gerade diese Auseinandersetzung, die jetzt ja irgendwie dann doch neue Wege braucht und neue Foren vielleicht, wo auch diese verschiedenen Seiten zusammenkommen, das muss man ja eigentlich fast schon strategisch angehen und sich auch neu überlegen eben, wie bekomme ich den Diskurs hin mit den Teilen der Öffentlichkeit, die mir nicht so zugewandt sind. Also soll man sich zum Beispiel aus diesem Bereich Menschen holen, von denen man weiß, die könnten auch ein bisschen Multiplikatoren sein, sind aber auch noch offen genug, überhaupt mal zuzuhören, eine gewisse Konstruktivität an den Tag zu legen, um überhaupt diese Möglichkeit aufeinander zuzugehen, in irgendeiner Form zuzulassen. Oder also sollte man das proaktiv zum Beispiel machen? Also dass man also sagt, ich warte gar nicht darauf, dass ich der Kritik ausgesetzt bin, sondern ich versuche vorher diese Einbindung zu machen. Oder was wären da die Dinge, die man sich wirklich sucht, um zu sagen, wir dürfen nicht in eine gewisse Richtung oder ein gewisses Segment dürfen wir nicht verlieren, nicht komplett verlieren?
Absolut. Also und das muss man aktiv machen. Also eben die Frage ist ja immer, also schafft man das vorher? Also weil du gesagt hattest, sollte man nicht vorher, also was ist vorher? Also es ist ja immer das, was jetzt gerade ist. Also ich finde, der Versuch und die Anstrengung, zu den Menschen zu gehen und zu erklären, was das ist, in Schulen zu gehen, eben also auch zu erklären, was Medienkompetenz ist. Wir haben bei uns zahlreiche Führungen auch, wo wir genau auch zeigen, was machen wir, warum machen wir das. Eben Vier-Augen-Prinzip. Wir zeigen das auch immer in unterschiedlichen Kanälen, wenn wir draußen sind. Was heißt das, ein Lauberhornrennen produzieren und so. Und da wissen wir auch, dass durchaus kritische Menschen mitkommen und sagen irgendwie, das wusste ich nicht. Oder häufig ist es ja manchmal so, dass man in seiner Bubble ist, weil man auch vieles nicht weiß. Und wir versuchen einfach auch dort immer wieder Brücken zu bauen und zu sagen, schaut es euch doch wenigstens an. Und wir wissen auch, dass zum Teil wir auch durch unsere Social-Media-Aktivitäten, aber auch eben in dem, dass wir gerade auch im digitalen Raum präsent sind, dass wir auch Leute und Menschen erreichen, die wir vorher nicht erreicht haben. Und das muss ja eben auch das Ziel sein. Wenn du die immer gleichen mit Radio, Fernsehen, online erreichst und die immer gleichen nicht, dann hast du auch ein Problem. Und da haben wir das haben wir uns auch angeschaut und da haben wir gesagt, irgendwie, wir müssen auch dann gegebenenfalls in linearen Kanälen abbauen, um neues Publikum auch besser zu erreichen.
Und wenn ihr, wie geht ihr damit, wenn du sagst, in digitalen Kanälen, also da meinst du dann Social-Media-Plattformen, wo ihr
neues... Das ist Insta, das ist unsere eigene Plattform, also unsere News-App, das sind natürlich Spotify auch mit unseren ganzen Audioangeboten und so weiter, TikTok.
Also da geht es dann darum, einfach ein jüngeres Publikum zu erreichen, was sich jetzt nicht abends an den Fernseher setzt und dort die Nachrichten schaut.
Genau, auch mit anderen Hosts, also zielgruppengerecht.
Und hast du da den Eindruck, weil das war ja nochmal anschließend an die Frage vorhin, dass man da die jungen Leute so gut abholen kann, dass sie wieder Vertrauen haben, also dass die sagen, okay, das sind Nachrichten von einer objektiven Instanz, die wollen sich jetzt nicht auf eine Seite schlagen, sondern die berichten einfach, was in der Welt passiert. Oder ist die Beeinflussung teilweise von Social Media doch so stark? Weil das ist ja die Bedenken, die viele haben, die eben, was ich vorhin angesprochen habe, sagen, wir bräuchten Medienkompetenz als Schulfach, dass gesagt wird, das ist eine Meinung, das ist eine Nachricht, das ist ein Kommentar und das ist ein Bericht. Also diese Unterscheidungen, dass die einem klar werden.
Also das ist immer so, das ist wie wenn man nur von den Alten spricht. Also wer sind die Jungen nur? Also es ist auch da, oder wir wissen, dass wir sehr viele junge Menschen erreichen, die auch zum Beispiel mit anderen jüngeren oder jüngeren Reportageformaten wie REC oder so wirklich sehr auch mit uns interagieren. Die das gucken, die da sind, die das auch wissen, die auch wissen, wer SRF ist und so. Also das haben wir alles auch, also auch mit einem jungen Publikum. Die Frage wird halt sein, weil diese Jungen werden alle in Entscheidungspositionen kommen. Also ihr seid jetzt auch irgendwie jünger als ich, oder? Also und die Frage ist ja dann, mit welchem Medienkonsumverhalten kommst du schon dann eben in Rollen und in Positionen hinein, die dann die Welt prägen werden, wie sie eben, was weiß ich, in den nächsten 10 Jahren sein wird. Und da spielt es eben ganz eine große Rolle, dass man die Marken immer noch erkennt, als das sind für unabhängigen Journalismus stehen, für sachgerechte Informationen und dass wir das gut vermitteln können, das wird matchentscheidend sein.
Diese Polarisierung, die wir ja eben an vielen Orten so ein bisschen erkennen können, leider, und die ja auch für die Öffentlich-Rechtlichen gilt, was macht das eigentlich mit dir? Das hat doch auch ein bisschen den Job verändert, nehme ich mal an, dass man also stärker Polarisierungen ausgesetzt ist und die Aussagen einfach immer auch krasser werden oder die Kritik krasser wird, nicht objektiver, sondern eben krasser. Was macht das mit einem als Mensch, wenn man den gleichen Job immer macht und dann eben feststellt, es wird einfach immer anstrengender?
Das macht was mit einem. Also es macht was mit einem, weil, also man kann, glaube ich, irgendwie zu großen Teilen kann man das trennen und sagen, das gehört mir zu dieser Funktion mit dazu. Aber wie du es richtig sagst, es wird immer krasser, also und es wird auch immer persönlicher. Und was einen zum Teil wirklich erreicht, wo man sagt, okay, gut, also jetzt kommen wir wirklich in strafrechtliche Bereiche rein, finde ich, da muss man sich auch wehren. Ich bin selber auch immer wieder überrascht. Also die meisten, ja auch Hasskommentare, kommen von Männern. Ich muss es einfach mal sagen. Also das ist so. Und auch das macht was mit einem, weil man schon sich fragt, woher dieser Hass auch kommt. Manchmal ist es so, wenn man mit den Menschen dann direkt spricht, ist das manchmal gar nicht so. Sagen, ja, ich wusste halt nicht, dass sie das wirklich auch erreicht und tut mir leid. Ja, also da hat es manchmal auch so Unwuchten drin. Und da sind wir ja wieder bei den Bubbles, oder? Die Frage ist, wie sehr schauen wir manchmal selbstkritisch auf unser eigenes Tun und auch auf unsere eigenen Aktivitäten, auch in Social Media, also verhalte ich mich anders. Und ich finde, das ist so etwas, was manchmal auch abhanden kommt, wie selbstkritisch, also es sind immer Schuld, sind immer nur die anderen, ich skandalisiere immer irgendwie dahin. Die Frage, wer bin ich da drin und welche Rolle spiele ich da drin und was kann ich selbst als Person tun, dass das nicht so ist? Und muss ich es ansprechen, was ich übrigens tue? Und ich glaube, da liegt auch wir dann wieder, jetzt komme ich wieder auf die Gesellschaft, wir können uns da auch nicht rausnehmen. Wir müssen sagen, das geht so nicht.
Absolut. Und wenn du sagst eben, das macht schon was mit einem, führt das auch dazu, dass man als Person risikoaverser wird, weil man dann sagt eben, ich nehme das immer stärker mit in meine Entscheidungsfindung hinein, versuche das zu antizipieren und gehe deswegen auch gewisse Risiken irgendwann nicht mehr ein, weil ich mich den Folgen nicht aussetzen möchte.
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Weil wenn wir nicht kämpferisch bleiben an der Stelle, und jetzt komme ich wieder auf die Unabhängigkeit, auf den Journalismus zu sagen, irgendwie, das ist unsere Rolle, das ist unsere Aufgabe, dann geht das nicht, auf keinen Fall. Weil es geht um viel. Und es geht, oder, also, weil wir auch Medien gestalten die Zukunft mit und auch Medien und alle, die sie nutzen, auch gestalten Zukunft und Gesellschaft mit, auf keinen Fall.
Ja, also das ist schon mal gut und wichtig, glaube ich, weil man sonst auch stehen bleiben würde. Aber es erstaunt ja immer wieder, also wir haben ja jetzt bald den ESC in der Schweiz, weil Nemo ihn letztes Jahr gewonnen hat und damit die Schweiz zum Ausrichterland 2025 wird. Und auch als es da um die Frage ging, was soll die Ausrichterstadt sein, in der das Ganze dann stattfinden soll, gab es ja durchaus politische Diskussionen, ob es überhaupt statthaft ist, ein solches Event in der Schweiz zu haben, zu übertragen. Es ist ja auch die Europäische Broadcast Union, die der Veranstalter ist, wo SRF Teil dieses Gebildes, glaube ich, ist. Und allein da hat man dann ja auch schon diese Diskussionen, obwohl es eben das größte Musikereignis der Welt ist, was ja auch wiederum aber Millionen von Menschen vereint.
Etwa 160 Millionen Reichweite, oder? Also, und das ist ja, und das ist das Tolle am ESC, oder? Ich meine, also ein Song Contest, der so viele Menschen begeistert und Länder, die mitmachen und man votet und wir alle kennen Duspoint und es ist toll. Es ist, und ich glaube, das bereitet ganz vielen Menschen unglaublich viel Freude. Und Freude zu bereiten, finde ich, ist auch einfach was Schönes. Man wird es nie schaffen, dass eben alle zufrieden sind. Das ist klar. Man kann sich danach fragen, soll nicht oder ist das Geld und so weiter. Letztlich geht es aber darum, es ist der größte Musikwettbewerb der Welt und begeistert sehr, sehr viele Menschen. Und ich finde immer, Begeisterungsfähigkeit ist manchmal auch in Zeiten wie diesen, tut das Not. Und dann ist es eben halt auch mit die Aufgabe, dass, wenn sich Kritik entzündet, auch gerade an solchen Events, auch damit umzugehen, eben auch sie wahrzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde eben, das ist genau das, was öffentliche Medien tun. Es ist nicht so, als dass man sagt, also das wollen wir da nicht hören, sondern es wird alles gehört und wir gehen damit um und wir diskutieren es auch. Man setzt es ins Verhältnis, man befragt die einen und die anderen und kommt zu so etwas wie, vielleicht ist es jetzt nicht gerade mein super, aber ich habe verstanden, dass es für ganz viele Menschen wichtig ist. Und das ist doch wieder jetzt, also manchmal komme ich, denke ich, irgendwie so Gesellschaftsbegriffe benutzt man heute gar nicht mehr so groß, aber darum geht es doch, dass ich verstehe, vielleicht ist es für mich nichts, aber ich habe verstanden, dass es für ganz viele Menschen wichtig ist. Und wenn ich die Toleranz rüberbringen kann, weil das letztlich ein Miteinander gewährleistet, finde ich, dann haben wir einen guten Job gemacht.
Absolut. Gefühlt sind wir da weit von entfernt, dass wir diese Toleranz, also auch dem anderen mal den Vortritt zu lassen und dafür zu wissen, beim nächsten Mal bin ich dann wieder dran, dass wir diese Gelassenheit im Umgang irgendwie leider gar nicht mehr so haben. Und du hast ja auch gesagt, eben man spürt es dann eben auch, wie man der Kritik ausgesetzt ist. Hast du da auf der persönlichen Ebene Strategien, damit umzugehen, also runterzukommen, durchzuatmen? Im Vorgespräch hast du deinen Hund erwähnt, spielt er da eine Rolle oder wie machst du das?
Ja, also zum einen ist, wenn ich zum Beispiel schwierige Dinge kommunizieren musste oder sowas, dann ist für mich zum Beispiel etwas, da lasse ich Social Media zu. Ja, dann nehme ich wirklich den Hund und gehe spazieren und merke dann auch in allen Begegnungen, dass alle, die ich da so treffe, die wissen davon gar nichts, also Stichwort Bubble. Wenn du die Bubble aufmachst, hörst du nur die Bubble. Und wenn du dich in andere Kontexte bewegst, spielen andere Dinge eine Rolle. Und ich finde immer diese Erfahrung, und dass man diese Erfahrung wirklich physisch auch macht, finde ich, ist total wichtig. Und dann, wie gehe ich damit um? Ja, also dann, und sonst gehe ich schwimmen. Und da kann niemand anrufen.
Bist du privat auf Social Media denn unterwegs? Also du hast einen LinkedIn-Account, das weiß ich. Aber ansonsten, bist du auf Social Media aktiv oder schaust du nur manchmal beim SRF rein, was so geschrieben wird?
Also ich habe noch einen Instagram-Account, also privat. Da ist eigentlich auch nur der Hund drauf und wenn ich irgendwie schwimme oder so. Aber ansonsten wirklich nicht. Also ich gucke schon. Auch immer wieder, einfach auch um so ein bisschen zu wissen, wo ist das, aber ich selber verhalte mich eigentlich sehr zurückhaltend, weil es einfach wahnsinnig zeitaufwendig auch ist. Aber ich weiß sehr genau, was wir tun und wir monitoren das natürlich auch eben, was auch SRF macht und auch wie SRF erwähnt wird. Aber ich finde immer, man muss immer auch wieder die Beziehung zur realen Welt schaffen.
Und wie ist sonst so dein privater Medienkonsum? Schaut jemand, der so lange im Fernsehen schon arbeitet, schaut so jemand dann auch häufiger Fernsehen oder hat man dann eher eine Distanz und sagt, ah, ich habe den ganzen Tag mit Fernsehen zu tun, zu Hause nicht?
Nee, ganz und gar nicht, weil ich habe ja den Tag durch, gucke ich ja in dem Sinn nicht. Also ich weiß, wie man Fernsehen macht, ich weiß, wie man Radio macht. Manchmal gehe ich auch einfach abends zu Hause und mache genauso den Fernseher an wie alle anderen auch. Und manchmal denke ich auch, ist jetzt nicht gerade das, was ich jetzt irgendwie gucken wollte und gucken Film.
Hast du irgendeinen Guilty Pleasure? Schaust du den Bachelor? Oder hast du, was ist dein Unterhaltungsformat, was du immer guckst? Kann natürlich auch SRF sein.
Das war eine Show, die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Top Dog bei RTL.
War die, glaube ich. Mit Frank Buschmann.
Ja, genau. Kenn ich.
Genau. Ich nicht, worum ging's denn da?
Ich habe das auch nicht geguckt, ich habe das nur, weil ich Frank Buschmann-Folge gesehen, dass der das kommentiert, irgendwelche Hunde, die gegeneinander
antreten,
glaube ich.
Das ist super, man hat irgendwie lauter Hunde, die müssen Parcours irgendwie laufen und man lernt irgendwie wahnsinnig viel über Menschen und auch ihre Hunde und ich fand es total lustig.
Wenn jetzt dein Hund diesen Parcours gehen müsste, was glaubst du, wie würde er abschneiden oder sie?
Ich glaube, ich würde es eigentlich ganz okay machen, also weil es ja eigentlich ist eher auf der lustigen, spielerischen Seite. Aber bis man das allein trainiert hat, dass ein Hund irgendwie auf so einen roten Buzzer drückt, das ist sehr anspruchsvoll. So viel Zeit habe ich leider auch nicht.
Und du hast eben zum zweiten Mal das Schwimmen erwähnt. Das heißt, es geht da höchstwahrscheinlich um mehr, als sich nur ein bisschen im Wasser zu bewegen. Also ist das für dich der Sport?
Ja, also so wie andere laufen. Also was ich schwimme irgendwie so zwischen 3 und 5 Kilometer pro Woche und habe eine Schwimmgruppe und wir trainieren zusammen und ja, also ich schwimme jetzt nicht einfach so ein bisschen.
Also du bist auf diesen Schnellbahnen, wo man sich dann ärgert, wenn da irgendjemand rumdümpelt, der da eigentlich nicht hingehört.
Genau.
Machst du das vor oder nach der Arbeit?
Vor. Ich Sport mache ich immer morgens. Abends ist irgendwie da nochmal ins Wasser zu gehen, eigentlich nicht. Aber morgens, also so gegen 6.
Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen Schritt zurücktritt, deinen Job, deinen aktuellen, in den Fokus nimmt und eben nach vorne schaut. Was glaubst du, sind jetzt so für dich gefühlt die drei größten Herausforderungen, wo du sagst, die möchte ich eigentlich positiv gestalten können?
Also ich möchte unbedingt weiter an dieser digitalen Transformation dran sein. Also wir haben jetzt natürlich oder mit einer Herausforderung wie KI, was heißt das, was macht das mit Medien, wie kann man es nutzen, welche neuen Möglichkeiten gibt es auch dadurch, was auch nicht. Ja, also ich finde, das ist ein unglaubliches Feld, heißt eben auch, man muss sich darauf einarbeiten. Es geht ja nicht nur darum, berichte ich drüber, sondern verstehe ich das auch. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Dann, glaube ich, ist eine große Herausforderung auch, wirklich Informationen, gute Informationen zu machen. Also wir sehen es jetzt gerade auch in der aktuellen Situation. Es gibt so viel Börsenkurs rauf, runter und es macht immer so. Und irgendwann muss man ja mal einordnen, was ist das eigentlich für ein Rauschen, was da kommt. Und das einzuschätzen, die ganzen Analysen oder letztlich auch so eine Art Zeitdiagnose zu machen, das finde ich ist sehr anspruchsvoll und ist einfach ein interessantes Feld, wie sich das verändert. Also wer hätte gedacht, dass wir uns mal über oder mit Waffensystemen auseinandersetzen müssen, auch redaktioneller Art, ja? Also welche Software ist da eigentlich drin und so. Also da ist sehr viel drin, was anspruchsvoll ist, aber glaube ich, was wichtig ist, um eben auch eine Öffentlichkeit informiert zu halten und gut informiert zu halten. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und dann ist, glaube ich, eine große Herausforderung wirklich auch die ganze Werte- und Haltungsdiskussion für eine nächste Generation. Also was geben wir eigentlich mit von der Welt, in der wir gerade leben, auch an, ja, auch an Perspektiven, an, an guten Erfahrungen. Also um, das finde ich auch ist etwas, deshalb auch die Jungen erreichen, ist nicht nur einfach, habe ich die Reichweite, sondern was will man auch mitgeben?
Und du hattest ja als ersten Punkt gerade noch als spannendes Themenfeld angesprochen, Einsatz von KI in den Medien. Bist du jemand, der sagt, weil da gibt es ja unterschiedliche Blicke drauf, gerade als jemand, der viel kreativ gearbeitet hat und auch noch kreativ arbeitet, wie du gesagt hast, glaubst du, KI hemmt Kreativität langfristig oder fungiert als Sparringspartner und regt Kreativität auch noch an?
Total. Also Letzteres. Also ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die sagen, alles was modern ist, oh, wir müssen uns das erst angucken. Das ist ja wie mit allen assistenziellen Systemen. In der Regel unterstützen sie etwas. Sie ersetzen ja nichts. Das ist wie der Fernseher. Gibt es ja die ganz großen, das böse Fernsehen. Und wenn, da, also, wenn das kommt. Und also alles, was kommt, A, löst es die anderen Sachen nicht ab. Und ich glaube, sie unterstützen manche Dinge. Da wird natürlich noch viel halluziniert und also man muss auch kritisch bleiben, aber insgesamt, glaube ich, wird es uns hilfreich sein.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man aber immer ausgewiesen bekommt, wo wurde KI eingesetzt, natürlich, in welcher Form auch immer. Also, dass man diese Geschichten transparent macht. Es gibt beispielsweise eine KI, die simuliert einen Podcast. Das heißt, der gibt man Themen und Stichworte vor und dann ist das ein Moderatoren-Duo, sehr amerikanisch, ist auch eine amerikanische KI, die dann sagt, Florian, was du da gerade gesagt hast, das möchte ich gerne nochmal unterstützen. Und so geht das dann hin und her in einem Ping-Pong, hört sich aber schon sehr echt an, also auch im aktuellen Stadium, wo man noch im steilen Teil der Lernkurve eigentlich sich befindet und auch nicht alles koscher ist, aber ich glaube, ist ganz wichtig, dass man da eine Transparenz hat, wo kommt das jetzt gerade her, damit man da dann auch nicht wieder einem Fake aufsitzt, den man so leicht irgendwann nicht mehr durchschauen kann.
Ja. Aber das Tolle daran ist doch, dass wir müssen uns alle unglaublich schulen darin, was ist ein Gespräch, wie wir es jetzt gerade führen und was ist ein Gespräch, was ich in dieses LLM gebe und da kommt dann irgendwie ein Gespräch, wird simuliert. Oder? Also was ist Simulation und wo und das wird natürlich immer besser, oder? Also der Turing-Test ist quasi schon lange vorbei und ich finde, das ist doch etwas, was eine tolle Aufgabe ist, weil es unsere Wahrnehmung schult. Und Wahrnehmung zu schulen, finde ich, ist, also es hat uns ja auch geholfen bei Fake News oder so. Ja, die Leute sind nicht mehr so wie ganz am Anfang, als so die ganze Welle kam. Es gibt immer mehr Leute, die sagen, ah, das weiß ich mittlerweile, das ist nicht so. Das heißt, wir lernen ja darin. Und ich finde, Wahrnehmungsschulung, das ist wie wenn ich eben auch im Zuhören verstehe, nee, der Ton, das ist ein anderer als der Ton. Und ich finde, diese Differenzierung auch in der Wahrnehmung wird uns, glaube ich, auch helfen, anders über die Dinge nachzudenken. Und von daher ist eine Riesenherausforderung eine Riesenherausforderung. Aber ich finde, dafür sind sie ja eigentlich auch da.
Ja, absolut. Ich habe einen Kurs an der HSG, da was eine Prüfungsleistung, die mit KI erstellt werden soll und das Ergebnis kann in verschiedenen Medienformen eingereicht werden, je nach Präferenz der Person. Und da hat jemand einen Podcast aufgenommen, wo ich die Fragen stelle, in dem nämlich meine Podcast-Stimme eingespielt wurde, also durch diesen Podcast, den wir auch gerade machen, und dann aber eben neu genutzt wurde. Ich habe natürlich keine einzige von diesen Fragen da gestellt und der Student hat sich sozusagen von mir interviewen lassen, aber das Gespräch hat nie stattgefunden. Und das sind eben solche Sachen, wo man dann vielleicht an der Stufe noch spielerisch so ein bisschen mit umgeht, aber was natürlich auch wirklich missbräuchlich genutzt werden könnte. Und da ist immer die Frage, wo ist diese Bruchsituation? Aber wir müssen eben wirklich lernen, damit umzugehen. Das ist auch der Grund, warum wir das auch an der HSG nicht verbieten, sondern eben sagen, nee, wir müssen das einbinden, aber transparent einbinden.
Ja. Und ich brauche natürlich eben dann auch die, die es nutzen und die mir dann auch helfen, besser zu verstehen, wie erkenne ich denn, dass es eben eben KI ist, oder? Mhm. Das heißt, ich muss es verstehen, ich muss es auch nutzen können, um dann eben auch wieder die Differenzierung machen zu können. Einfach nur abzulehnen, wird uns nicht retten. Und das finde ich, ist, das sind gigantische Herausforderungen. Und da finde ich zum Beispiel, haben eben auch öffentliche Medien eine Aufgabe, sich auch genau damit auch zu beschäftigen, genau auch in dieser Differenzierung.
Absolut. Wir schließen ja jede Folge immer mit 10 Entweder-Oder-Fragen ab, wo es darum geht, wirklich aus dem Bauch heraus zu schauen, wie man sich da positioniert und wo dann teilweise Themengebiete angesprochen werden, die wir so in der Tiefe jetzt weggelassen haben, aber wo man dich, liebe Nathalie, noch ein bisschen besser mit kennenlernen kann. Ich starte einfach mal. Bist du soweit, Florian? Ja. Wunderbar. Gäste selber bekochen oder ins Restaurant einladen?
Selber bekochen.
Breaking News oder lange Hintergrundrecherche?
Lange Hintergrundrecherche.
Dein liebstes Hobby?
Schwimmen.
Schweizer Berge oder Schweizer Seen?
Schweizer Seen.
Streamen oder ins Kino?
Streamen.
Dann mache ich die Anschlussfrage. Streamen oder lineares TV?
Also in dem Fall auch streamen, also quasi zeitversetzt nutzen. Okay. Ja.
Singen oder tanzen?
Singen.
Musik oder Podcast?
Entweder, also kommt drauf an.
Bei mir ist immer die Entscheidung beim Sport, gut, du gehst schwimmen, du kannst beim Sport nichts hören. Bei mir ist immer die Entscheidung beim Sport, höre ich jetzt Musik oder höre ich einen Podcast? Deswegen ist mir die Frage eingefallen.
Ja, ich mache, wenn dann eben auch noch selber Musik. Also von daher, aber ja, wahrscheinlich eher Podcast dann gleich so.
Genuss oder Disziplin beim Essen?
Genuss.
Live-Sendung oder Aufzeichnung?
Live.
Aktueller Lieblingsort?
Aktueller Lieblingsort bald.
Ja, dann vielen Dank, Nathalie. Das war sehr, sehr schön hier bei euch, auch mal in so einem großen Tonstudio zu stehen. Sonst gehen wir immer in irgendwelche Konferenzräume und schrauben da unsere Büros an den Tisch. Das hat großen Spaß gemacht mit dir. Und ja, vielen Dank. Wir hören uns ja nächste Woche auch nochmal in der Tipps und Tricks-Folge. Danke dir.
Ja, gerne. Danke.
Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer
und Florian Hohmann.